Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, dem 4. Kapitel, die Verse 7 bis 19. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns nun diese Verse aus dem Johannesevangelium, in dem Jesus mit der Samariterin über das lebendige Wasser spricht. Und du willst jetzt mit uns über dieses lebendige Wasser sprechen in dieser Predigt und du willst uns genauso wie der Frau dort am Brunnen erklären, was es mit diesem lebendigen Wasser auf sich hat. Und dass wir das verstehen können in dieser Predigt, deine Stimme, dass wir sie hören können und annehmen können für unser Leben, Herr. Dazu brauchen wir deinen Geist, dazu brauchen wir deine Führung für diese Predigt und darum wollen wir dich bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, diejenigen unter Ihnen, die häufiger Predigten von mir hören, haben das schon häufiger erlebt, dass ich zu Beginn einer Predigt erklärt habe, warum ich denn just diesen Predigttext nehme. Dass ich Ihnen erzählt habe, was der Herr mir über die Woche über geschenkt hat oder wo mich irgendein Gemeindeglied angesprochen hat oder was für ein besonderes Ereignis war. Das werde ich heute nicht tun, sondern ich werde diesen Moment auf das Ende der Predigt verschieben. Denn damit ich Ihnen erklären kann, warum ich just an diesem Palmsonntag, wo es doch normalerweise um Einzug in Jerusalem geht, diesen Text ausgewählt habe, dazu muss ich erstmal über diesen Text selber predigen, damit Sie den dann hoffentlich verstanden haben und dann wiederum auch verstehen, warum ich diesen Text ausgewählt habe. So muss ich Sie eben am Beginn dieser Predigt vertrösten auf das, was ich am Ende dann hoffentlich klar gemacht habe. Ich werde diesen Text versuchen auszulegen über vier Punkte. Erstens möchte ich sprechen über die Bedeutung des lebendigen Wassers. Zweitens über die Begegnung mit dem lebendigen Wasser. Drittens die Bitte um das lebendige Wasser. Und viertens die Blockade des lebendigen Wassers. Der erste Punkt, die Bedeutung des lebendigen Wassers. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, was lebendiges Wasser ist. Darum geht es ja hier auch in dieser Geschichte. Die Frau kommt, um Wasser zu schöpfen. Sie redet von Wasser und versteht erst nicht, dass Jesus von ganz anderem Wasser spricht. Das ist ein Phänomen, das wir in der Bibel sehr häufig finden, dass die Bibel irdische Dinge benennt, aber gar nicht den irdischen Zusammenhang, das irdische Umfeld meint, sondern etwas Geistliches. Etwa wenn von der Geburt gesprochen wird, da meint die Bibel ganz häufig eben nicht diesen Vorgang, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, wenn eine Mutter nach 9 Monaten Schwangerschaft ihr Kind gebiert, sondern die Geburt meint in der Bibel ganz häufig eben, wenn ein Mensch vom Heiligen Geist erreicht wird und er die geistliche Wiedergeburt bekommt. Das ist die geistliche Bedeutung. Oder beispielsweise, wenn man von Augen spricht oder vom Sehen, da ist es so, dass die Bibel ganz häufig nicht das meint, was wir eben so wahrnehmen können mit unseren Augen, dass wir ein Bild anschauen können oder die Orgel hier in der Kirche, sondern dass man eine geistliche Erkenntnis hat. Dass man auf Jesus blickt, da spricht die Bibel immer wieder, obwohl wir den ja hier irdisch gar nicht sehen können. Also so ist es in der Bibel, dass viele Bedeutungen, dass viele Wörter genommen werden, die zwar eine irdische Bedeutung haben, aber dass in der Bibel etwas Geistliches gemeint ist. Und so ist es auch hier. Die Frau spricht erstmal von Wasser, H2O, das, was sie braucht, zum Trinken, zum Waschen, zum Reinigen ihres Hauses, vielleicht auch zum Tränken ihrer Tiere. Aber Jesus spricht von etwas ganz anderem. Jesus spricht hier vom Heiligen Geist. Das ist etwas, was die Bibel immer wieder tut, wenn sie vom Wasser spricht, dass sie dann vom Heiligen Geist spricht. Sie meint nicht das H2O, sondern sie meint etwas anderes. Sie meint eben Gott selber. Ich möchte Ihnen da 2, 3 Bibelstellen auch schon im Alten Testament vorlesen. Hesekiel 47 heißt es. Er führte mich, also der Prophet Hesekiel wird geführt, er führte mich wieder zur Tür des Tempels. Er sieht eben das himmlische Jerusalem. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen. Und die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Und des Tempels Wasser lief an der rechten Seite an des Tempels neben dem Altär hin gegen Mittag. Oder Sacharja 14, auch wieder ein Prophet, der sehen darf, was der einst passiert. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen, die andere Hälfte zum Meer gegen Abend. Und es wird während des Sommers und des Winters. Oder eben unser Losungstext für den heutigen Tag, Jesaja 44, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich könnte das jetzt noch fortführen, dann sitzen wir um 11 Uhr noch hier. Aber ich denke, das ist klar, hier ist etwas anderes gemeint. Hier ist nicht gemeint irgendwie ein Bewässerungsvorgang im Land Israel, sondern hier ist eben gemeint, dass Gott selber seinen Geist ausgießt. Das lebendige Wasser ist der Geist Gottes. Und das ist jetzt nicht eine Interpretation von mir, sondern die Bibel selber sagt das. In Johannes 7 lesen wir eindeutig, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann kommt es, das sagte er vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das sagte er vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also es ist ganz eindeutig, dass die Bibel, wo sie eben geistlich vom Wasser spricht, den Heiligen Geist und damit Gott selber meint. Das lebendige Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Auch eben hier, hier spricht Jesus von Gott, von dem Heiligen Geist, zu dieser Frau, die aber erst nur eben dieses irdische Wasser versteht, das H2O. Aber das ist wichtig und das wusste unser Gott und Schöpfer schon, so wie wir im Irdischen das H2O brauchen, das irdische Wasser, so brauchen wir geistlich den Heiligen Geist. Wir Menschen bestehen etwa zu 70% aus Wasser. Je jünger man ist, desto mehr. Also Säuglinge haben etwa 80% Wasseranteil. Ein älterer Mensch, so ein Greis, der hat nur noch 60%. Das sieht man auch, die sind dann schon fast vertrocknet. Aber ohne Wasser geht es nicht. 90% unseres Gehirns, unseres Blutes besteht aus Wasser. Und wir können 3, 4 Wochen ohne Nahrung, ich sogar 6 Wochen vermutlich mit meinem Übergewicht, aber ohne Wasser können wir keine 3 Tage. Wir brauchen Wasser, das ist das lebensnotwendigste, was es gibt. Alles andere steht dahinter an. Und so wie das im Irdischen ist, so ist es auch im Geistlichen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne das sind wir geistlich nicht lebensfähig. Da können wir sonst alles in Ordnung haben, Kirchensteuer bezahlen, konfirmiert sein, kirchlich geheiratet haben. Ohne Heiligen Geist ist alles umsonst. Das Wasser ist das Wichtigste. Gestern las ich in den Nachrichten von einem Marathon, der gestern gestartet ist in der marokkanischen Wüste. Ein Marathon, der kein normaler Marathon ist, das ist ja schon verrückt genug, wenn man 42 Kilometer am Stück rennt. Nein, das ist ein Ultramarathon über 250 Kilometer in der Wüste von Marokko bei 40 Grad Hitze, wo nichts ist an Wasser, totaler Wahnsinn. Und das Wichtigste für diese Läufer, dieser Marathon, der heißt Marathon de Sablé, bei diesem Marathon de Sablé, der eins der schwierigsten Rennen weltweit ist, ist, dass die Leute genug trinken. Und da gibt es Läufer, das sind ganz hervorragende Athleten, aber wenn die kein Wasser trinken würden, und der Durchschnitt liegt etwa bei 10 Liter, die pro Tag trinken, die Läufer, 10 Liter Wasser am Tag, würden die kein Wasser trinken und würden da antreten, die könnten denen nicht laufen. Es würde nicht funktionieren. Ein paar Kilometer gehen es und sie würden in dieser lebensfeindlichen Umwelt kaputt gehen. Und genauso ist es für uns Christen. Und jetzt laufen wir nicht nur 250 Kilometer, wir laufen ganzes Leben lang in dieser Welt, in diesem lebensfeindlichen Umfeld für uns Christen. Hier, wo der Widersacher Fürst dieser Welt ist. Und da brauchen wir das lebendige Wasser, den Heiligen Geist. Ohne das verdursten wir hier und gehen hier kaputt. Also das ist wichtig, die Bedeutung des lebendigen Wassers, das noch einmal klar gemacht hat. Das lebendige Wasser ist ein Bild der Bibel für den Heiligen Geist. Ein zweites, die Begegnung mit dem lebendigen Wasser, also die Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit dem lebendigen Gott, das wird dieser Frau hier geschenkt. Die geht raus aus ihrem Dorf sicher und kommt an diesen Brunnen, der außerhalb des Dorfes liegt, außerhalb dieser Stadt, und begegnet Jesus. Sie begegnet Jesus. Aber das weiß sie zunächst einmal nicht. Und das ist auch das Tolle, was hier erzählt wird. Das ist ja so sonderlich. Die Frau hat überhaupt gar keine Ahnung, was hier passiert. Jetzt in der Ewigkeit, da sieht die, was da Großartiges passiert ist. Dass diese Begegnung so sehr gewürdigt wurde, dass sie in der Bibel steht und dass 2000 Jahre später über diese Begegnung in einer Kirche in Bremen gepredigt wird. Das ist bemerkenswert. Aber so ist jede Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit dem lebendigen Gott, bemerkenswert und außergewöhnlich. Das ist eine bemerkenswerte, außergewöhnliche Begegnung, die hier passiert. Also die ist erstens deshalb bemerkenswert und außergewöhnlich, weil dieser Ort bemerkenswert ist für einen Juden. Also wenn man einen Juden damals gefragt hätte, wo wird denn der Messias wiederkommen, der hätte gesagt, ja in Jerusalem, am Tempel, ganz klar, keine Frage. Im Tempel, da geschieht mit Jesus nur eine furchtbare Begegnung. Es ist der Hohepriester, der dort ist in Jerusalem, der verurteilt ihn wegen Gotteslästerung zum Tode. Ganz anders als gedacht. Also hätte jeder gedacht, nicht wenn der Messias kommt, der wird natürlich der Hohepriester der Erste sein, der bei ihm ist. Aber Fehleinschätzung. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist ist ganz anders, als wir sie uns denken. Jesus ist hier in Samarien. Das ist ein Landstrich, so nördlich von Jerusalem, wo eine Mischbevölkerung lebt. Als die Assyrer das Volk Israel deportiert hatten, haben sie ein paar von den Israeliten wohnen lassen und haben dann andere Menschen dort angesiedelt. Die haben sich vermischt und die haben so einen ganz eigenen Kult rausgebildet. Das waren keine Juden. Die ließen nur die ersten 5 Bücher Mose gelten, nicht die Propheten, nicht die Geschichtsbücher, nur die ersten 5 Bücher Mose, hatten auch auf dem Garizim ein eigenes Heiligtum. Das war eine furchtbare Sekte im Sicht der Juden. Das sagt die Frau ja auch hier. Sie sagt hier, wie? Du als Jude sprichst mich an, das macht sie deutlich. Und das sagt die Bibel, erklärt das nochmal. Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und trotzdem wird hier Begegnung mit dem Heiligen Geist geschenkt. Und nicht nur der Ort, auch die Zeit. Aus den Versen zuvor, wegen der Länge habe ich die nicht dabei geschrieben, wird deutlich, es ist Mittag. Mittags ist normalerweise überhaupt niemand dort in Israel unterwegs. Da ist es richtig heiß. Wasser schöpfen, das war eine Geschichte, die war morgens dran oder abends. Eigentlich musste die Frau erwarten, wenn sie dorthin kommt, da ist niemand. Von dem, was wir so ein bisschen deduzieren, ableiten können von der Frau, was sie dann sagt über ihren Umgang mit Männern, ist es vermutlich so, dass die bewusst mittags geht. Bei den Frauen war es früher so, die mussten Wasser schöpfen und meistens gingen die zusammen. Wir wissen das von der Geschichte mit Isaak halt nicht, weil das ja gefährlich war. In Israel damals außerhalb der Stadt, und da sind die mit mehreren gegangen. Sie geht aber ganz alleine. Vermutlich wollten die anderen Frauen bei ihr in der Stadt nichts mit ihr zu tun haben. Von ihrer sexuellen Einstellung her ist das verständlich. Die geht da alleine hin, aber sie musste auch erwarten, dort niemanden zu treffen. Sie trifft Jesus. Also nicht nur der Ort ist ungewöhnlich, auch der Zeit mittags, wo sie auf Jesus trifft. Und dann ist es ungewöhnlich, dass Jesus eine Frau anspricht dort in Samarien. Auch das macht sie hier deutlich, sagt, wie du sprichst mich an, eine Frau? Das war damals total unüblich. Als dann, die Verse habe ich auch nicht mitgebracht, danach, ab Vers 20 kommen die Jünger und die sagen, wie, was redest du denn mit dieser Frau? Die sind total überrascht, dass Jesus mit einer Frau spricht. Also auch vom Geschlecht her, Mann spricht mit einer Frau. Hier ist Begegnung mit dem lebendigen Wasser, auch eine außergewöhnliche Situation. Und dann, wenn man noch weiß, was das für eine Frau ist, also die hat da ja nur eine bewegte sexuelle Vergangenheit. Das ist etwas für die damalige Zeit Todeswürdige halt, nicht? Ich will das gar nicht ausdrücken, wie die vermutlich dort angesehen war, dort in dieser Stadt halt. Aber mit dieser Frau an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, ist Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit dem lebendigen Wasser. Und das ist das, was Jesus hier deutlich macht, was Gott uns hier deutlich macht. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die steht nicht in unserer Berechenbarkeit. Die steht nicht irgendwie in der Macht eines Menschen, sondern die schenkt Gott, wo er will und wann er will, mit wem er will. Das können wir nicht bedingen. Das können wir nicht machen. Das sehen wir auch an anderen Stellen der Bibel, beispielsweise als Gott seine Göttlichkeit erstmalig in Jesus Christus offenbart. Nach Johannes tut er das in Johannes 2 auf der Hochzeit zu Kanaan, aber zu einem Zeitpunkt, wo alle Gäste total besoffen sind. Da sagt doch jeder Theologe so ein Stück weit, ja, also wenn schon da, dann doch wenigstens zu Beginn, wenn alle noch klar bei Verstand sind, aber auf einer Hochzeit, auf einer weltlichen Feier, alle sind voll und da, heißt es in der Bibel, offenbart sich die Herrlichkeit Gottes das erste Mal. Nicht im Tempel, nicht bei einem der großen Hauptfeste dort. Aber so ist das Wehen und Wirken Gottes. Das können wir nicht steuern, das können wir nicht begreifen. Das tut Gott, wie er will. Das erlebt Jesus auch immer wieder. Nicht, dass er von den Pharisäern, von den Theologen erklärt kriegt, so musst du eigentlich handeln. Als er die verkrümmte Frau am Sabbat heilt oder als er die Ehren rauft am Sabbat, wird immer, das darfst du nicht, hier darfst du nicht. Aber hier offenbart sich Göttlichkeit Jesu. Der Geist weht, wo er will. Die Begegnung mit dem lebendigen Wasser steht nicht in unserer Verfügung. Die schenkt Gott selber. Das ist eine freie, souveräne Entscheidung, die er trifft. Aber jeder Mensch in seinem Leben, so lehrt die Schrift, bekommt diese Begegnung mit dem lebendigen Wasser. Jeder Mensch bekommt diese Begegnung. Wir lesen das in Hiob 33, dass er 2 bis 3 Mal deutlich ruft in eines jeden Lebens. In einem jeden Leben kommt die Situation, wo der lebendige Gott ihm Begegnung schenkt im Heiligen Geist, wo diese Begegnung mit dem lebendigen Wasser ist. Und diejenigen unter uns, die wiedergeboren sind, die können berichten, wo diese Begegnung war, wo das lebendige Wasser erstmalig einem Kraft gegeben hat, wo man geschmeckt hat von dieser Ewigkeit. Aber vielleicht sind Menschen heute Morgen unter uns oder hören jetzt zu, die noch nicht wiedergeboren sind. Vielleicht ist dieser Gottesdienst ja der Gottesdienst, wo Jesus an dich tritt und zu dir sagt, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wenn du noch nicht im Glauben stehst, so ruft dich Jesus Christus heute in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, zur Lebensübergabe an ihn auf. Ruft er dich auf, dass du dich tränken und stärken lassen sollst vom lebendigen Wasser, auf das du eines Tages bei ihm bist in der Ewigkeit. Wir können diese Situationen nicht machen. Wir können Evangelisationen veranstalten, wie wir wollen. Wir können Dinge tun. Ob Menschen in Berührung mit dem lebendigen Wasser kommen oder nicht, können wir nicht tun. Das schenkt Gott allein. Wir dürfen die Möglichkeiten bereiten und wir sollen darum beten halt. Das ist wichtig. Aber Gott allein schenkt es. Aber es ist fantastisch mitzuerleben, wenn Menschen wirklich zur Zeit wie zur Unzeit dann in Kontakt und Begegnung kommen und ihr Leben Jesus übergeben. Bernd hat mir mal eine Geschichte erzählt beim Bierbaum. Unser Pastor, der immer wieder einfach Vertretungsdienste hier macht in der Gemeinde. Bernd ist früher mal in Amerika gewesen auf einem Evangelistenkonferenz und haben sie alle zusammengesessen. Ich meine, es wäre in Chicago gewesen, haben beraten und beraten, wie das so ist. Theologen können sich ja kaputt reden, Wochen und Monate lang halt nicht. Und irgendwann hat einer da gesagt, wäre doch viel besser, wenn statt wir hier über Evangelisation sprechen, wir alle mal rausgehen, die vielen 100 Evangelisten und Theologen sind, und evangelisieren. Und hat Bernd davon berichtet, dass sie zu dritt immer rausgegangen sind, dass sie da an den Häusern geklingelt haben halt und haben die Leute gefragt, ob sie nicht über Jesus sprechen wollen, also ob sie Jesus nicht ihr Leben übergeben wollten. Und hat Bernd berichtet, sie waren bei einem Haus, haben sie geklingelt und hat jemand oben rausgeguckt, dann haben sie ihr Anliegen gesagt, ja, sie wollten gerne über Jesus reden. Dann hat er gesagt, ja, kein Interesse, habt zu tun halt, nicht Fenster wieder zu. Und dann haben sie nochmal geklingelt. Dann hat der Mann gesagt, einer der Pastoren, und jetzt pass ganz genau auf. Eines Tages in der Ewigkeit wird Gott über diesen Moment mit dir sprechen. Heute wollte er dir Begegnung schenken. Und er hat drei seiner bestbezahlten Profis vorbeigeschickt an deiner Haustür. Aber du hast die Begegnung abgelehnt. Dann hat der Typ die Tür aufgemacht, hat die Leute reingegeben, hat sein Leben Jesus übergeben. Hat nicht das verstanden. Hier ist Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das schenkt Gott jedem Menschen halt. Leider sind viele Menschen so, dass sie das ablehnen, dass sie da nicht aufmerksam sind, sondern denken, ja, hat ja später noch Zeit, nicht, und war ja doch vielleicht nicht so, wie ich es gedacht habe, als ich da diese Erkrankung hatte und Gott gebeten habe und mir ein Wunder gezeigt habe, vielleicht war es ja doch die ärztliche Kunst und sie gehen daran vorbei. Nein, Gott schenkt jedem Menschen 2 bis 3 Mal ganz, ganz deutlich, dass er ihm das anbietet, dass er Begegnung hat mit ihm und dem lebendigen Wasser. Die Frau erkennt es, die versteht das. Und die sagt sofort genau das, was man sagen hat. Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr dürsten muss. Halt, gib mir solches Wasser. Damit kommen wir zum 3. Punkt der Predigt. Die Bitte um das lebendige Wasser. Die Frau versteht hier, hier begegnet mir der lebendige Gott. Hier ist was anderes. Die hat noch nicht alles verstanden, aber sie will dieses Wasser haben, von dem Jesus hier spricht. Sie will den Geist haben halt. Gib mir solches Wasser. Und da bittet sie drum. Und das ist etwas, was wir tun müssen, wenn wir noch nicht wiedergeboren sind. Als ich noch nicht wiedergeboren war, ich bin ja auf einer christlichen Freizeit zum Glauben gekommen. Am Ende der Freizeit kommt der Leiter zu mir, sagt, du bist noch nicht beim Herrn. Da sage ich, ja, ich bin noch nicht beim Herrn. Da sage ich, ja, und was muss ich machen, um an Christus zu glauben? Da hat er genau zu mir gesagt, du musst Gott bitten, dass er dir den Heiligen Geist gibt. Er sagt, wie machen wir das? Indem wir beten. Hingesetzt, gebetet, Heiliger Geist gekommen. So war das bei meiner Bekehrung. Und so ist es bei ganz vielen Begegnungen, dass wirklich Menschen erkennen, Jesus ist der lebendige Gott und dann darum bitten, dass der Heilige Geist kommt. Das steht nicht in unserer Verfügung. Petrus und Johannes, als in Samaria dort erste Erweckung losgeht, da gehen sie nach Samarien und beten für die Menschen dort in Samarien, dass der Heilige Geist auf sie fallen möge, dass sie ihn empfangen können. Sie können es nicht tun. Das kann nur Gott in seiner freien Gnadenwahl tun. Aber darum dürfen wir bitten, wenn wir noch nicht den Heiligen Geist haben, dass Gott uns diesen Geist gibt. Und wenn wir es von ganzem Herzen tun, werden wir erleben, dass der Herr das gibt. Aber es dürfen nicht nur Menschen, die den Heiligen Geist noch nicht haben, darum bitten, sondern das sollen wir auch immer wieder tun. Wir als Christen, die wir den Heiligen Geist haben, die wir geschmeckt haben vom lebendigen Wasser, wir sollen immer wieder darum beten, dass der lebendige Gott seinen Geist ausgießt in unserem Umfeld, über Bremen, über Deutschland, über Europa, über der ganzen Welt, dass Erweckung passiert. Zu wenige Menschen beten darum, dass der Herr seinen Geist ausgießt. Und zwar nicht nur in meiner Familie, wo vielleicht meine Kinder, meine Enkelkinder noch nicht gläubig sind, das sollt ihr auf alle Fälle auch tun, sondern eben auch allgemein. Wir müssen mehr beten um Erweckung. Wir müssen mehr bitten darum, dass der Herr lebendiges Wasser gibt den Menschen, die es noch nicht haben. Aber nicht nur das möchte ich euch bitten, in dieser Predigt zu beten, sondern ich möchte euch auch selber immer wieder bitten, betet selber darum, dass der Herr seinen Geist in euch gibt, dass er euch lebendiges Wasser gibt. Das ist ja so eine Diskussion in frommen Kreisen, ob man als wiedergeborener Christ noch um den Heiligen Geist bitten soll. Da schlage ich immer wieder die Hände über den Kopf zusammen. Das sind dann irgendwelche, ich sage das jetzt mal, Angsthasen, nicht protestantische Angsthasen, seit der Berliner Erklärung 1909, die Angst haben vom Heiligen Geist. Gott Vater, ja Gott. Gott Jesus, Gott ja. Gott Heiliger Geist, ich weiß nicht halt. Oder ob ich da bitten soll, dass der kommt? Aber das ist etwas Wichtiges, den Heiligen Geist zu bitten, dass er in mich kommt. In mir sind ja 2 Kräfte. In mir ist der alte Adam und in mir ist der Heilige Geist. Und das ist als Christ der Kampf, der passiert. Das weiß jeder, der in der Nachfolge steht. Und wir sollen darum bitten, dass der Heilige Geist in uns kommt, damit er wirklich den alten Adam klein macht. Lukas 11 heißt es, Jesus Christus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wenn wer bittet, der empfängt. Wer da sucht, der befindet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Da verstehen jetzt viele Leute so nach dem Motto, ja, wenn ich irgendeinen Wunsch habe, nicht? So nach dem Motto, dickeres Auto oder schöne Freundin oder weiß der Kuckuck was, dann könnte ich das nehmen. Da wird diese Stelle missverstanden. Denn die Stelle wird klar aus dem, was dann danach kommt. Denn dann heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also bittet, so wird euch ergeben. Das heißt, bittet den Herrn um den Heiligen Geist, so wird er euch geben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Klopft an beim lebendigen Gott und da werdet ihr sehen, wie er seine Himmelstüren aufmacht und lebendiges Wasser auf uns runterregnen wird. Denn das brauchen wir. Wenn dann Leute so eine Lehre vertreten, einmal wiedergeboren und dann brauchst du nicht mehr den Heiligen Geist. Ja, das ist ein schönes Christsein halt, nicht? Das ist, Kind ist einmal geboren, eine Woche alt und dann bleibst du Leben lang eine Woche alt. Nein, wir müssen wachsen. Die Bibel nennt das Heiligung. Und Heiligung passiert ja nur durch den Heiligen Geist. Heiligung passiert ja nicht, weil irgendeiner eine tiefe theologische Erkenntnis erwirkt oder weil er irgendwelche Pilgerreisen macht oder weil er irgendwelche Berge besteigt oder irgendeinen Krempel halt nicht, sondern Heiligung geschieht durch den Heiligen Geist in uns. Und deshalb müssen wir bitten um den Heiligen Geist. Wir sollen den Geist nicht dämpfen, heißt in 1. Thessalonicher nicht, sondern wir sollen den Heiligen Geist in unser Leben aufnehmen, damit er Heiligung in uns bewirkt. Übrigens ist das keine These von mir, sondern das ist die gute protestantische Lehre. Wir haben eben dieses Lied gesungen vor der Predigt halt. O komm, du Geist der Wahrheit. Das ist ein Lied der böhmischen Brüder. Das waren Protestanten schon vor Luther halt. Ganz, ganz treue evangelische Menschen halt, nicht? O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Immer wieder. Die waren schon wiedergeboren. Und trotzdem haben sie das gesungen. In der Gemeinde, wo ich Vikar war, in Rauschholzhausen, das war eine lutherische, streng lutherische Kirchengemeinde, wo ich mein Vikariat machen durfte, wurde jeden Sonntag zu Beginn des Gottesdienstes als allererstes gesungen, komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Jeden Sonntag, weil ich weiß nicht, wer dort die Liturgie festgelegt hatte, vor Urzeiten halt, aber das klar verstanden hat und das ist richtig. Wir brauchen den Heiligen Geist und darum sollen und müssen wir bitten. Der Heilige Geist ist das lebendige Wasser. Und beim Wassertrinken ist es auch so, das machst du nicht nur einmal, und dann sagst du, das reicht jetzt für 2 Monate halt, sondern zu sagen, das muss immer und immer und immer und immer wieder geschehen. Und so ist das Christenleben, dass man immer wieder bittet einfach, dass man sagt, Herr, gib du mir deinen Geist. Und das Wunderbare ist, wir haben ja auch einen Brunnen, wo wir den Heiligen Geist, wo wir das lebendige Wasser bekommen. Die Frau, die hier Wasser geschöpft hat für ihr Haus, für ihr Trinken, für ihr Vieh, die ging raus aus der Stadt und wusste, dort ist eben eine ummauerte Stelle halt, nicht, da kann ich den Eimer runterlassen, da kriege ich Wasser. Hier in der Bibel ist der Ort, wo wir den Heiligen Geist bekommen. Wenn ihr Bibel lest, und das ist ja das, was ich euch immer wieder anrate, wozu ich euch immer wieder aufrufe halt, nicht? Lest in der Bibel, dann bitte betet vorher, Herr, gib du mir jetzt deinen Geist zum Bibellesen, wenn ich jetzt auf dein Wort höre, dass ich verstehe, dass du mir offenbarst, was hier gemeint ist. Man kann Bibel lesen und Bibel lesen. Bibel lesen einfach zu sagen, hat Pastor Latzer gesagt, ich reiße die 2 Kapitel runter, einfach ganz nüchtern alle Buchstaben, alle Worte, alle Sätze runterreißen, nicht, dann habe ich das erledigt, Klappe zu, Affe tot, religiöse Pflicht erfüllt, bringt gar nichts. Sondern ihr müsst Bibel lesen als Entdeckungsreise, wo ihr hört, wo Gott zu euch spricht. Und das könnt ihr nur erbeten, erbitten. Aber das ist ja das Gigantische. Und das wisst ihr alle, die in der Bibel lest. Wenn man so einen Text liest und auf einmal, boah, merkt man, hier spricht der lebendige Gott zu mir. Oder man hört eine Predigt und merkt, boah, hier bin ich ja gemeint. Das ist ja meine Situation, hier werde ich ja angesprochen. Das ist nicht Verdienst des Pastors, der da eine tolle Predigt gehalten hat. Das ist der Heilige Geist. Und darum kann man nur bitten. Deshalb, jedes Mal, wenn ich hier oben stehe, das wisst ihr ja auch, bete ich um den Heiligen Geist für diese Predigt, für jede Predigt, die ich halte. Weil darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und darum dürfen wir und darum sollen wir bitten. Und deshalb bittet um den Heiligen Geist. Bittet um das lebendige Wasser, genau wie diese Frau hier. Für die Menschen, die noch nicht den Heiligen Geist haben, in Bremen, in Deutschland, das möchte ich neu als Gebetsaufgabe mitgeben, dass ihr um Erweckung betet. Aber eben auch für euer Leben, damit ihr in der Heiligung weiterkommt, damit ihr stärker so leben könnt, eher so leben könnt, wie Jesus das auch getan hat. Ein viertes und letztes. Die Blockade des lebendigen Wassers, das ist eine ganz tolle Perikope, ein ganz toller Text. Also die Frau bittet um den Heiligen Geist und dann legt Jesus den Finger in ihre Wunde. Er sagt dann nicht, ganz prima, du hast verstanden, sondern dann spricht er erst mal mit ihr über ihre Schuld und Sünde. Er sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Sie möchte den Heiligen Geist haben. Und Jesus möchte auch, dass sie den Heiligen Geist bekommt. Er möchte auch, dass sie das lebendige Wasser bekommt. Er sagt ja, wenn du nur erkennen würdest, wer hier ist, du würdest ihn bitten. Aber es ist etwas, was den Fluss des lebendigen Wassers blockiert in ihrem Leben. Denn da ist Schuld. Die Samariter hatten zwar nicht das ganze Alte Testament, aber die 5 Bücher Mose. Und sie wusste aus dem Gesetz, dass das, was sie tat, falsch ist, dass das Sünde ist. Dass sie da mit mehreren Männern ihren Spaß hatte, ihre Sexualität ausgelebt hat. Und das sagt Jesus hier. Er benennt hier ganz klar Sünde und die Frau kommt dann hin. Und die Frau kommt dann hin und steht dazu. Und da sagt Jesus ja zweimal hier, recht hast du geantwortet. Die ist ganz offen und macht da nicht irgendwie Gott was vor, sondern sie breitet ihre Sünde, ihre Schuld aus. Und dann kann der Geist fließen. Denn das, auch das liest man, wenn man das weiterliest, das ist ein sehr, sehr langes Kapitel, das Kapitel 4 im Johannesevangelium. Dann, nachdem sie mit Jesus über ihre Blockade gesprochen hat, dann geht sie zurück in ihr Dorf, erzählt von Jesus und die Menschen werden gläubig. Da kommt diese sündige Frau, mit der, so lesen wir das ja augenscheinlich ableitend, halt niemand Kontakt haben will, die erzählt vom Messias und die Leute fangen an zu glauben. Das wird sogar zweimal erzählt, dass um ihrer Verkündigung willen die Leute dort gläubig geworden sind in Sichar. Wahnsinn. So wird Gott. Aber zunächst einmal, damit sie den Geist, damit sie das lebendige Wasser bekommen konnte, halt, musste eben diese Blockade gelöst werden. Sonst fließt der lebendige Gott nicht, sonst fließt der Heilige Geist nicht, das lebendige Wasser. Wo erkannte Schuld von Christen festgehalten wird, oder wenn du dich bekehren willst, du irgendwas weißt, was falsch ist in deinem Leben und du daran festhältst, dann fließt der Geist Gottes nicht. Da kann es unter Umständen nicht zur Wiedergeburt kommen. Da kann es aber auch sein, dass du in deinem Leben nicht weiterkommst und wächst im Glauben, sondern dass du blockiert wirst und dass du Stillstand hast oder Rückschritt im Glauben. Und da sind wir aufgerufen, uns zu prüfen. Uns zu prüfen halt, wo wir Unrecht und wo wir Sünde getan haben. Psalm 66, Vers 18 heißt es, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Wenn in eurem Leben Unrecht und Sünde ist, die der Herr euch gezeigt hat, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn eure Gebete nicht erhört werden, ihr im Glauben nicht wächst. Sondern das müssen wir dann erst vor Jesus bringen. Und das müssen wir mit ihm ansprechen, genauso wie die Frau hier ihre Sünde anspricht. Und wisst ihr, genauso wie Jesus wusste von diesen 5 Männern, da sagt sie ja, du bist ein Prophet, genauso weiß er um jeden Dreck in meinem Leben, um jede Sünde in eurem Leben. Weil Jesus es sowieso weiß, macht sowieso keinen Sinn, es zu verheimlichen, sondern da sollen wir als Christen hingehen und das Kreuz und das auspacken, damit die Blockaden gelöst sind. Sonst fließt der Geist Gottes nicht. Ich besitze ein kleines Boot, nicht besonders groß, also nicht, dass Sie denken, ich hätte da eine Yacht, sondern das ist so ein Außenbootmotor, den ich da dran habe, der hat gerade mal 3 PS halt nicht, aber da kann man so ein bisschen über die Ostsee schippern. Und als ich dieses Boot erworben habe, hat er schon eine Weile da gestanden, jetzt wollte ich das erstmalig anlassen, diesen Motor. Und dann habe ich da gestanden und geruppt an diesem Kabel und ach, und der sprang nicht an. Dann aufgemacht, Zündkerze raus, sauber gemacht und damit so ein bisschen Starterspray drauf und geguckt und es lief nichts, lief nichts. Also ich mit meinen technisch begrenzten Fähigkeiten habe den Motor nicht angekriegt. Dachte ja, vielleicht ist er doch kaputt. Dann habe ich den genommen und bin zu einem Mechaniker gefahren halt. Der Mechaniker hat geguckt, hat gesagt, das altbekannte Problem halt bei den Motoren, da verstopft immer wieder die Benzinleitung, gerade wenn das länger steht. Dann hat er den Benzinschlauch abgemacht halt, hat ihn durchgeblasen halt, so, dann haben wir den wieder rangemacht, einmal gezogen, bam, da lief der ganze Motor. Das Ding war vollkommen funktionstüchtig, aber da war eine kleine Blockade eben in dieser Benzinleitung und die hat dazu geführt, dass der Motor nicht versorgt wurde und da ging gar nichts. Und so ist es auch mit unserem, ich sage das mal, mit unserer geistlichen Benzin, mit unserer geistlichen Wasserleitung. Wenn da erkannte Sünde ist, dann blockiert die manchmal den ganzen geistlichen Menschen. Da passiert gar nichts, da läuft nichts. Und da muss erstmal, damit das lebendige Wasser fließen kann, der Heilige Geist eben diese Blockade raus. Jetzt komme ich zu dem, was ich zu Beginn der Predigt sagte. Warum denn dieser Text? Warum dieser Predigtext am Palmsonntag? Nun, wir gehen auf Karfreitag zu. Karfreitag werden wir hier in der Gemeinde Abendmahl feiern. Das ist für mich der wichtigste und tiefste Moment im ganzen Kirchenjahr. Das ist für mich der höchste Feiertag, Karfreitag, natürlich im Zusammenhang mit Ostern. Aber dieser Moment des Abendmahls ist für mich etwas ganz Besonderes, so wie jedes Abendmahl besonders ist. Aber wir werden am Karfreitag am Tisch des Herrn treten und wir werden dort Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Wir werden dort wirklich lebendiges Wasser empfangen dürfen. Gott hat das verheißen, er ist im Abendmahl bei uns. Wir können nicht beschreiben, wie das passiert. Das kann keiner sagen, wie und genau in welcher Form Jesus Christus da beim Abendmahl bei uns sein wird. Aber er wird da sein, er wird sein lebendiges Wasser ausgießen, nächsten Karfreitag. Dort am Tisch wird der lebendige Gott in besonderer Weise, so wie es auch im Wort ist, aber dort ganz besonders sein. Aber wir werden umso mehr lebendiges Wasser empfangen für unser Leben, desto stärker wir in die Reinigung gehen. Und deshalb möchte ich euch jetzt bitten für die nächsten Tage, prüft euch mal, wo eure geistlichen Leitungen eventuell verstopft sind. Vielleicht, wie bei dieser Frau, durch eure fehlgeleitete Sexualität. Vielleicht durch eure Faulheit für den Einsatz im Reich Gottes. Vielleicht durch eure Feigheit, weil ihr nicht eintreten wollt in der Öffentlichkeit für Jesus Christus. Vielleicht durch euren Jähzorn, durch die Menschen in eurem Umfeld leiden. Vielleicht durch eure Unversöhnlichkeit, wo ihr einen Familienstreit habt. Ich weiß nicht, was eure Sünde und Schuld ist. Aber Gott ruft euch auf, heute Morgen einfach diese Blockade zu beseitigen in eurem Leben. Zu ihm zu kommen, ihm das zu sagen, ihn um Vergebung zu bitten. Damit er euch umso stärker segnen kann durch sein lebendiges Wasser. Deshalb diese Predigt heute Morgen an diesem Palmsonntag, damit wir wirklich von Sünde lassen und wir uns stärken können, eben mit dem lebendigen Wasser, das der Heilige Geist ist. 4 Punkte, die Bedeutung des lebendigen Wassers, die Begegnung mit dem lebendigen Wasser, die Bitte um das lebendige Wasser und die Blockade des lebendigen Wassers. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben, an deinem Glauben, aber eben auch an deiner Buße segnen. Amen. Der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.